IT-Menschen, Kompetenzen, der Unternehmenspodcast der Spirit 21. Heute bei mir hier im Studio in Böblingen, Martin Häusler. Und unser Thema Automation oder Automatisierung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Du bist seit 2014 in der Spirit. Was war damals deine Motivation, bei uns anzufangen?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich erst über einen Headhunter auf die Spirit 21 aufmerksam geworden bin. Aber es war für mich wichtig, eine Firma zu finden, mit der ich mich viele Jahre identifizieren kann, mit der ich mich weiterentwickeln kann. Und schon beim Bewerbungsgespräch habe ich mich wohlgefühlt, habe die Menschen kennengelernt und habe gesagt, okay, dort möchte ich auf jeden Fall anfangen. Die Spirit ist technisch breit aufgestellt und das moderne Arbeitsumfeld hat mich da auch begeistert. Und mein Bauchgefühl hat wohl recht behalten. Ich bin jetzt über 12 Jahre schon bei der Spirit.
Ich habe mir die Bewerbungsunterlagen angeguckt. Das mache ich ja bei jedem. Ne? Das ist auch ein bisschen gemein. Ich habe ja Zugriff auf alle. Aber ich fand es total spannend. Mathematik und bildende Kunst als Leistungskurse. Und die spannende Frage, bist du jetzt immer noch künstlerisch unterwegs? Weil Mathematik und Informatik passen ja gut zusammen, aber künstlerisch?
Künstlerisch bin ich nicht mehr unterwegs. Ich habe früher gemalt. Inzwischen ist das Künstlerische bei der Auswahl der Blumen für den Schrebergarten, dass es harmoniert. Da kommt meine künstlerische Ader dann noch zur Geltung.
Welche Farben bevorzugst du im Schrebergarten?
Auf jeden Fall Farbe Blau. Das ist meine Lieblingsfarbe. Aber ansonsten ist es dann auch breit gemischt.
Okay, finde ich spannend, weil ich habe ein Beet in den französischen Nationalfarben, also Blau, Weiß und
Rot.
Ich mag gelbe Blumen nicht so gerne, aber egal. Als Hobbys gibst du an Billard, mathematisch, Fotografie, künstlerisch und PC-Basteln. Wie verteilt sich heute deine freie Zeit auf deine drei Hobbys?
Also Billard spiele ich nicht mehr aktiv im Verein, das habe ich früher und jetzt nur noch ab und zu, wenn es die Zeit zulässt. Stattdessen bin ich jetzt eher gerne in der Natur unterwegs, entweder mit unserem Hund spazieren, da dann auf den Feldern oder im Wald. Oder seit 6 Jahren haben wir auch einen Schrebergarten und dann bin ich da gerne oder noch abends oder am Wochenende und pflanze Obst und Gemüse an und ernte das dann gerne auch im Herbst.
Und so ein Gärtle, so ein Stücklem hält einen auf Trab, ne? Ist immer ja, was zu tun.
Also eine Stunde lang Unkraut jäten, dann weiß man, was man danach getan hat.
Mein Beet ist am Hang. Ich habe dann immer so Muskelkater im Popo und in den Beinen, weil du ja die ganze Zeit schief stehst.
Ist bei uns auch ein Hanggrundstück.
Okay.
Da weiß man, was man getan hat.
Ja.
Aber zusätzlich noch fasziniert mich die Meerwasser-Aquaristik. Ich habe seit 8 Jahren ein Meerwasser-Aquarium zu Hause. Und da kommt dann aber auch die Fotografie dann noch zum Einsatz mit Makroaufnahmen von den Korallen und von den Fischen. Also das begeistert mich sehr.
Aber der Pflegeaufwand ist enorm, gell?
Durch Automatisierung hält sich der an Grenzen.
Schöne Überleitung. Kommen wir mal wirklich zu dem, was du so beruflich gemacht hast. Und auch da bist du total breit aufgestellt. Ja, du kannst unfassbar viele Programmiersprachen, Technologien. Am Anfang warst du stark in den Datenbanken, dann auch in der Applikationsentwicklung und jetzt bei uns in diesem Schwerpunkt Automatisierung. Was reizt dich da jetzt am meisten?
Also am meisten reizt mich schon immer die Aufnahme von den Anforderungen und daraus dann für den Kunden auch eine tolle Lösung gestalten zu können und implementieren zu können. Aus der Vergangenheit heraus kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich eher der Backend-Entwickler bin. Das heißt, da bin ich in der Automation jetzt genau richtig, nämlich Skripte schreiben, Playbooks schreiben in unserer Ansible-Umgebung. Das reizt mich am meisten und macht mir richtig Spaß.
So Automatisierung, KI ist ja jetzt gerade wirklich in aller Munde. Wir haben eine selbstentwickelte Automatisierungslösung, die sehr operationsnah ist. Kann man das so sagen?
Ja.
Magst du mal unseren Zuhörern und vielleicht auch mir nochmal erklären, was ihr da eigentlich genau tut, welche Technologien zum Einsatz kommen und was wir automatisieren? Weil es ist, glaube ich, echt ein ziemlich komplexes Umfeld, wenn ich das richtig verstehe.
Also es ist ein komplexes Umfeld und es ist über die letzten Jahre auch stark gewachsen. Begonnen haben wir 2018 mit der Einführung der Automatisierungsplattform. Dort haben wir begonnen mit Ansible, um wirklich technisch auch Automatisierung umsetzen zu können. Das heißt, alles, was manuell bisher vom Service Management umgesetzt wird, wird bei uns dann in der Automatisierungsplattform im Ansible automatisiert. Das heißt, das geht über die Provisionierung, aber auch Deprovisionierung von virtuellen Maschinen. Einmal bei uns im Rechenzentrum, aber auch in der Cloud. Und ganz spannend auch, gerade das Wochenend-Patching wird dann durch die Automatisierungsplattform umgesetzt. 2018 haben wir damit gestartet mit der Automatisierungsplattform. Das ist sukzessive dann auch erweitert worden. Wir haben gesehen, dass die Automatisierungsplattform das eine ist, aber sie muss auch bedient werden. Das heißt, wir haben das erweitert um einen Self-Service-Dialog, über den dann diese Automatisierung auch gestartet werden kann. Das heißt, der große Vorteil ist, man braucht nicht großes Wissen über die Automatisierung, aber man hat eine Möglichkeit, sie auf jeden Fall anwenden zu können. Und zusätzlich, um dann auch ohne Medienbruch die Automatisierung dann umsetzen zu können oder betreiben zu können, war es auch wirklich wichtig, Schnittstellen zu implementieren. Das heißt zum Beispiel Schnittstelle zur Passwortdatenbank. Das heißt, wenn eine Provisionierung durchgeführt wird von einem Server, dass dann auch das Passwort, was generiert wird, nicht über E-Mail oder irgendwas verschickt wird, sondern dann automatisiert auch in der Datenbank abgespeichert wird. Das heißt, man hat eine Sicherheit und auch eine Nachvollziehbarkeit, welches Passwort wann verwendet wird. Das war auf jeden Fall tragende Säulen in dem ganzen Prozess vom Aufbau von der Automatisierungsplattform. Und als letzten Step vor ungefähr 2 Jahren haben wir begonnen, diese Automatisierungsplattform auch grafisch darzustellen. Das heißt, das Ziel war, gerade auch beim OS-Patching eine grafische Oberfläche aufzubauen, dass auch zum Beispiel das Service Management oder auch der Kunde da drauf schauen kann und live sehen kann, wie ist denn mein Stand von meinen Servern während dem Patching? Läuft alles erfolgreich durch oder treten Fehler auf? Weil wir kennen alle, beim Windows-Update kann immer mal ein Fehler passieren. Aber das wird dann darüber auch sichtbar gemacht, grafisch dargestellt. Und dann auch vor allem dann über eine SMS-Schnittstelle die Rufbereitschaft alarmiert, dass dann auch manuell dann eingegriffen werden kann und der Server trotzdem erfolgreich dann gepatcht werden kann. Und das war dann das Entscheidende, dass wir auch von einer aktiven Rufbereitschaft zu einer passiven Rufbereitschaft gekommen sind, fürs Wochenende vor allem, um da auch eine Entlastung dann bei den Mitarbeitern zu erwirken.
Du hast von Ansible gesprochen. Sind denn die Technologien, die wir heute einsetzen, weit verbreitet? Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Ansible ist.
Also Ansible ist auf jeden Fall weit verbreitet, gerade in der Automatisierungsumgebung, weil es breit aufgestellt ist. Ich kann darüber Windows, aber auch Linux automatisieren. Das heißt, ich bin dort nicht eingeschränkt wie in anderen Tools. Und ich habe die Freiheit, selbst zu implementieren und somit auch vielleicht spezifische Use Cases dann auch mit abbilden zu können. Von dem her ist Ansible da auf jeden Fall gesetzt und wird auch weiterentwickelt. Das andere, was wir auch mit nutzen, ist Azure DevOps von Microsoft als Source-Code-Verwaltung, aber auch als CI/CD-Pipeline. Und das ist im Microsoft Enterprise Standard mit enthalten, also auch sehr stark verbreitet. Vielleicht ein Teil, was ein Nischenprodukt ist, ist ManageIQ, was wir einsetzen. Liegt aber daran, für den Einsatzzweck von ManageIQ, das dient für uns als Self-Service-Portal für das Starten von Automatisierungsprozessen, aber auch in Hybrid-Cloud-Umgebungen, die wir ja als Dienstleister auch für unsere Kunden einsetzen, haben wir die Möglichkeit, über ManageIQ von allen Provider, sei es AWS, Azure oder auch VMware oder jetzt ganz neu Proxmox, integrieren zu können. Das heißt, wir haben über ManageIQ die Möglichkeit, eine Datensammlung von allen Servern zu erwirken und daraus dann Ansible automatisch mit den Servern zu befüllen. Das heißt, der große Vorteil an der Stelle ist, dass wir Abhängigkeiten zwischen Servern, gerade auch beim Patching, zuerst muss der eine Server gepatcht werden und erst wenn der gepatcht ist, darf ein anderer gepatcht werden, ist für uns dann unabhängig davon, wo die virtuelle Maschine gehostet ist. Die eine kann in AWS gehostet sein, die andere im Rechenzentrum. Können wir diese Abhängigkeiten abbilden und können so dann auch die Anforderungen von den Kunden auch bedienen.
Spannend. Da muss ich an einen der Use Cases denken, den ich total faszinierend fand. Ein Kunde, der von uns in AWS betrieben wird und wo wir die Rechner nachts runterfahren und morgens zum Stichpunkt wieder hochfahren, um einfach Consumption-Kosten deutlich zu reduzieren, richtig?
Ja, also wenn wir als Beispiel einen Kunden nehmen, der zum Beispiel 300 virtuelle Maschinen hat, wenn der Kunde jetzt alle Maschinen morgens hochfährt, abends runterfährt, wirklich nur zur Arbeitszeit, würde er im Monat ca. 40.000 Euro sparen. Das hängt natürlich davon ab, wie groß die VMs gesized sind, ist natürlich Spielraum da. Das ist auf jeden Fall spannend, gerade in der Cloud-Umgebung, einmal AWS, Azure, aber genauso. Vielleicht ein kleinerer Nutzen wäre auch im physikalischen Rechenzentrum. Da spielt es nicht ganz so eine große Rolle, aber wenn man da jetzt auch die Server morgens hochfährt und abends wieder runterfährt, wirklich die Nutzerarbeitszeit benötigt werden, könnte man da zum Beispiel auch Stromkosten, Kühlkosten sparen, was natürlich ein kleinerer Prozentsatz ausmacht. Ich würde vielleicht sagen 5-10%. Aber wenn man Richtung Green IT denkt, wäre das auf jeden Fall auch im Rechenzentrum eine Möglichkeit, da dann Geld zu sparen, um da dann auch effizient dann die Server zu betreiben.
Ich finde es total spannend, weil wir sind ja auch immer bemüht, unseren Kunden wirklich natürlich auch Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen. So, jetzt haben ja viele Kunden gerade auch bei den Public Cloud Anbietern festgestellt, das klingt zwar super, mal schnell ein System aufbauen und schnell wieder runterfahren, aber gemacht wird selten. Die Consumption Kosten sind vielen, ich will jetzt nicht sagen über den Kopf gewachsen, aber stimmen zumindest mal mit dem ursprünglichen Business Case nicht mehr überein. Im Prinzip müsste doch dieses Thema Automatisierung und wirklich agil, ja, die Kapazitäten an das Tagesgeschäft, an das Geschehen anzupassen, oberste Priorität haben.
Also für einen Cloud-Kunden auf jeden Fall. Das sind enorme Einsparpotenziale möglich. Und gerade auch durch unsere Self-Service-Dialoge ist es sehr einfach, einen Server in eine Start-Stop-Schedule mit zu integrieren, um da dann wirklich auch Geld zu sparen.
Wie groß schätzt du denn, ist der Effizienzgewinn? Also auch für Betriebsmannschaften, für Kunden in jeglicher Form. Also sei es, dass man Geld spart, sich in Richtung Green IT bewegt, aber einfach auch weniger Personaleinsatz hat, wenn man wirklich konsequent alles, was möglich ist, automatisiert. Kann man das in Prozentzahlen angeben?
Also ich würde sagen, wenn man den Gesamtprozess betrachtet, ist da 100% anzustreben. Wenn man jetzt mit der Automatisierung beginnt, dann schaut man vielleicht in erster Sicht auf das Technische. Das heißt, die technische Umsetzung von manuellen Schritten, das ist dann ein Teil von der Automatisierung. Da würde ich vielleicht sagen, das sind 40%. Wenn man aber jetzt Richtung Prozessautomatisierung denkt und dadurch, dass wir die Schnittstellen implementiert haben, gerade zum Beispiel zur Passwortdatenbank, sind da die 100% anzustreben. Das heißt, wenn man jetzt das OS-Patching zum Beispiel nimmt, für den Kunden wird eine Patchwelle beauftragt. Das wird dann über unser Self-Service-Portal eingetragen. Das heißt, diesen Schritt, den muss man manuell machen. Aber der Idealzustand wäre, dass ab da alles automatisiert läuft. Das heißt, die Eintragung von den Schedules, wann die Patchwelle losläuft, beziehungsweise auch das Hinterlegen der Server, wäre dann in unsere CMDB hinterlegt. Würde alles automatisiert laufen, auch das Starten der Patchwelle dann automatisiert. Und am Ende, wenn alles erfolgreich durchgelaufen ist, würde dann die E-Mail an den Kunden automatisiert rausgeschickt. Das heißt, wenn man diesen ganzen Prozess mit betrachtet und das automatisiert, sind da die 100% denkbar. Klar, Fehler können immer passieren, aber da haben wir dann die SMS-Schnittstelle, um dann eben im schlimmsten Fall dann die Rufbereitschaft zu alarmieren. Aber der große Vorteil ist, dass die Rufbereitschaft nicht mehr aktiv vor dem Rechner sitzen muss am Wochenende und schauen muss in den Logs, was passiert gerade, sondern sie werden rausgeklingelt, wenn dann wirklich mal Handlungsbedarf da ist.
Das ist schon beeindruckend. Das heißt aber natürlich auf der anderen Seite, die Kollegen, die sich früher genau mit, sagen wir mal, Standardtätigkeiten, Mehrfachaufwendungen, Patching beschäftigt haben, haben wirklich die Zeit für den Kunden, komplexe Changes umzusetzen, Projekte zu machen, ihm bei der Weiterentwicklung seiner gesamten Umgebung zu helfen und ihn zu unterstützen. Ja, sehr spannend. Letzte fachliche Frage, Martin. Wie lange braucht es denn, also wie viele Monate braucht es denn, um, sagen wir mal, so die ersten Prozessschritte automatisiert zu haben? Reden wir über ein Dreijahresprojekt oder kriegt man das innerhalb von einem Vierteljahr hin?
Ich würde sagen, dass je nachdem, wie umfangreich der Prozess ist, da in den ersten Wochen schon Ergebnisse sichtbar sind. Diese werden dann sukzessive weiterentwickelt, auch mit dem Kunden und weiter optimiert. Aber ich gehe davon aus, dass man da relativ schnell dem Kunden dann auch mit Automatisierung unterstützen kann.
Cool. Vielen Dank. Bin mir jetzt sehr gespannt, wie viele anrufen und sagen, ich habe hier ein Consumption-Problem. Helft mir doch bitte mal mit einer Start-Stop-Automatik und einer Automatisierung. Kommen wir zu den Abschlussfragen. Was ist für dich der besondere Spirit der Spirit?
Ganz klar sind das die Menschen der Spirit. Gerade in der Automatisierung haben wir sehr viele Schnittstellen zu anderen Teams. Wir agieren da sehr eng miteinander und hier macht es richtig Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, tolle Lösungen zu entwickeln. Und ich selbst habe es auch erlebt, dass der Mensch im Vordergrund steht. Begonnen vor 12 Jahren habe ich bei der Spirit als SharePoint-Entwickler, wollte mich dann nach 6 Jahren dann auch persönlich weiterentwickeln. Und hier hat die Spirit mich unterstützt und hat mir die neue Chance gegeben, auch in der Automatisierung neu durchzustarten. Auch wenn ich dort keine Kenntnisse hatte, aber sie haben mich unterstützt und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil jetzt nach 6 Jahren Automation sehen wir, was wir dort erreicht haben und das ist was Tolles.
Super. Kommen wir zur KI-Frage. Wo setzt du denn heute schon KI ein oder ist KI der Feind der Automatisierung?
Ich setze es ganz klar täglich ein, gerade bei Neuentwicklungen oder auch bei der Fehlersuche setze ich KI ein. Aber man muss natürlich auch sagen, die KI hat nicht immer recht. Also ab und zu werden auch Fehler von der KI zurückgegeben. Das heißt, KI nutzen ja, aber immer nochmal das, was zurückkommt von der KI, nochmal überprüfen, testen und dann auch ruhigen Gewissens sagen, okay, das kann jetzt produktiv genommen werden. Aber die KI hat uns auf jeden Fall beschleunigt in der Entwicklung. Wir sind da wesentlich schneller unterwegs. Ich würde es vergleichen, die KI ist das frühere Googlen und unterstützt einen da.
Und wie wird es sich in den nächsten Jahren noch weiter verändern? Was glaubst du?
Ich denke, dass in den nächsten Jahren der klassische Softwareentwickler, so wie wir ihn kennen, es nicht mehr geben wird. Ich denke, dass da der Fokus eher dann auf die Konzeptionierung, Anforderungsanalyse von den Kunden, der Schwerpunkt drauf gelegt wird, auch Richtung Architektur, um das Gesamtbild weiterzuentwickeln. Und der Source Code wird, denke ich, zum größten Teil von der KI entwickelt.
Aber es braucht dann immer noch jemanden, der ihn kontrolliert, oder?
Ja, das ist wichtig. Nichts Schlimmeres als ungelesenen, ungeprüften Source Code in die Produktion übernehmen.
1000 Sicherheitslücken. Ja, wunderbar. Zu guter Letzt, immer online oder auch mal Digital Detox für dich?
Auf jeden Fall Digital Detox, gerade mit dem Hund. Wenn ich da rausgehe in den Wald, bleibt das Handy zu Hause oder auch im Schrebergarten. Da genieße ich dann die Natur und bin auch mal froh, wenn ich nicht am Rechner oder am Handy hänge, da genieße ich dann die Natur.
Gut so. Vielen Dank, Martin. Hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Mir auch. Vielen Dank.